der Begriff der Farbtemperatur. Es gibt aber eine ganze Reihe von anderen Farbmodellen und ich habe hier von diesen Buchstaben so eine Reihe von Modellen aufgeführt, die wir dann einzeln auch noch ein bisschen anschauen. Also zum Beispiel die CIE-Modelle, dann das RGB haben wir schon gesehen. Da gibt es aber noch andere, mindestens genauso wichtige Varianten, das CMY oder auch die beiden luminanzbasierten Signale Y und V und Y und IQ, die werden wir uns anschauen. Und es gibt auch Farbmodelle, die auf die Physiologie ausgerichtet sind, HLS und HSV zum Beispiel. Die müssten wir jetzt mal zuerst verstehen, so von der Abkürzung her wissen wahrscheinlich die wenigsten, was das ist. Was wichtig ist, ist, dass ein Farbmodell nicht unbedingt alle wahrnehmbaren Farben enthält. Also das kann durchaus nur ein Teilbereich sein. Und ein Farbmodell, das sozusagen alle wahrnehmbaren Farben enthält, ist natürlich wichtig, um Standards zu definieren, um zu sagen, zum Beispiel ein bestimmtes Gerät, ein bestimmter Drucker, ein bestimmter Bildschirm hat den und den Farbbereich von darstellbaren Farben. Dafür brauche ich so eine Art Referenzmodell, welche Farben gibt es denn überhaupt? Das sind die Farbmodelle, die zunächst mal als Standard entwickelt wurden und die Organisation, die da seit langem, seit den 30er Jahren intensiv daran arbeitet und Standards festgelegt hat, ist die CIE. Das ist eine internationale Organisation, Commission Internationale de l'Éclairage. Das ist eine Beleuchtung eigentlich, Beleuchtungskommission, international heißt es. Und die sitzt in Wien und Sie können auch deren Webseite anschauen. Die hat eine ganze Reihe von Farbmodellen definiert, eigentlich zwei, die für uns relevant sind und die man auch immer mal wieder trifft. Das bekannteste ist dieses zweidimensionale Referenzsystem zur Beschreibung spektraler Verteilungen, das jetzt auf dieser Folie beschrieben ist. Ja, da nimmt man zunächst mal im Prinzip sowas wie den Rot-Grün-Blau-Wert, aber man versucht, das ein bisschen präziser zu machen. Man nimmt drei bestimmte Spektralverteilungen sozusagen, das heißt Gewichtsfunktionen für Wellenlängen. Bestimmte Wellenlängen werden also niedrig gewichtet, mit einem niedrigen Faktor multipliziert, bestimmte mit einem hohen. Und wenn ich ein Signal habe, dann kann ich sozusagen das mit diesen drei Gewichtsfunktionen multiplizieren und zusammenzählen und kriege dann drei Werte, drei positive Werte. Für das, die nennt man dann x, y und z und die sind auch so angelegt, dass es immer positive Werte ergibt. Die sind auch so gebastelt, dass es nicht direkt das Rot-Grün-Blau ist, sondern dass das y mehr oder minder ein Gelbwert ist, der Gelbempfindung des Auges. Ja, und jetzt macht man noch einen Trick, dass man die, das sind ja eigentlich drei Werte und es ist schwierig, einen dreidimensionalen Raum darzustellen, ist ein bisschen unübersichtlich. Deswegen versucht man das so umzurechnen, dass man das in der Fläche darstellen kann, zweidimensional. Das heißt, man nimmt die Summe von x, y und z und bildet die Differenz zwischen x und der Summe und y und der Summe. Und das sind räumliche Koordinaten. Muss man so aufpassen, die großen x und y sind wirklich Farbwerte, die aus dem Signal berechnet werden. Und die kleinen x und y sind wirklich Koordinaten auf der Fläche. So, und jetzt kann ich natürlich so einen Plot machen, wo ich einfach für jeden Punkt anzeichne, welcher Farbe der tatsächlich entspricht, wenn man das eben umgekehrt wieder ausrechnet, wie diese, was diese Gewichtsfunktionen dann für eine Farbmischung, für einen Farbwert ergeben. Und damit kommt man auf diesen hufeisenförmigen Farbraum, der zunächst mal ein Modell ist, mit dem man grundsätzlich alle Farben darstellen kann. Das ist ein Referenzmodell und der hat eine ganze Reihe von Eigenschaften, die uns jetzt nicht so interessieren, aber eine Sache, warum sie das Referenzmodell auch immer wieder treffen, ist, dass sie in diesem Farbraum bestimmte Teilfarbräume abstecken können. Also finden das zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwelche Systeme zur Farbabstimmung von Druckern und Anzeigegeräten anschauen, dann finden Sie sehr häufig, oder auch die Dokumentation von hochwertigen Drucker, dann finden Sie als Spezifikation, welchen Bereich im Farbspektrum der wirklich darstellt und da nimmt man dann das CE-Farbmodell oft als Referenz, da hat man wirklich solche Bilder, wo man dann in diesem Farbraum irgendwie so einen Teilbereich sieht, der tatsächlich abgedeckt ist. Den nennt man dann Color Gamut. Was ein bisschen moderner ist und dann auch wirklich eins ist, dass man in der Praxis sehr häufig trifft, dass zum Beispiel jedem Photoshop-Benutzer eigentlich gängig sein müsste, stammt auch von CEE und heißt ursprünglich L Stern A Stern B, was ein bisschen komisch ist, deswegen sagt man häufig bloß LAB. Das ist ein dreidimensionales Farbmodell, deutlich neuer und das geht praktisch ganz nah an das, was man über das physiologische Farbmodell des Menschen im Gehirn weiß. Das heißt, wir haben einen Luminanzwert, der heißt L, und das ist im Prinzip die Helligkeit im Gelbbereich und dann im Gelb-Orange-Bereich. Und dann haben wir diese zwei Differenzwerte, einen Unterschied zwischen Grün und Rot und einen Unterschied zwischen Blau und Gelb. Und das Ganze macht man dann als dreidimensionales Diagramm, was dann ungefähr so ausschaut. Und grundsätzlich ist die Idee dabei, dass wenn man hier in dieser Kugel sozusagen den gleichen Abstand einhält, also zum Beispiel auf so einem Kreis um diese senkrechte Achse ist, dass man dann empfindungsgemäß eben auch den gleichen Farbabstand hat. Das heißt, Sie haben hier also eine bestimmte Helligkeit und Sie bewegen sich sozusagen auf der gleichen Helligkeit zwischen Gelb, Rot, Blau und Grün. Und wenn Sie einen bestimmten Abstand haben zwischen zwei Farbtönen, dann entspricht der auch sozusagen so gut es geht, dem, was in Empfindungen als gleich oder verschieden gesehen wird. Das heißt, Farben, die sehr verschieden sind, sehr weit auseinander. Farben, die sehr ähnlich empfunden werden, sind sehr nah beisammen. Und warum das sozusagen eine Kugel ist? Ich meine, Sie können jetzt diese Scheibe anschauen, die da aufgeschnitten ist. Das ist sozusagen eine mittlere Helligkeit. Dort haben Sie alle Farben, gelb, grün, blau, rot. Wenn Sie ganz an den rechten Rand gehen, dann sind Sie ganz bei rot. Wenn Sie ganz nach hinten gehen, sind Sie ganz bei gelb. Wenn Sie ganz nach vorne gehen, bei blau. Ganz nach links gehen, bei grün. Es liegt eben daran, dass das plus A minus A eben die Rot-Grün-Differenz ist und das Gelb-Blau die Gelb- und Blau-Anteile. Und da können Sie also sozusagen die Farben zunächst mal einstellen. Sie können sich aber auch nach oben und unten bewegen mit dieser Scheibe. Und wenn Sie sich nach oben bewegen, heißt das, Sie machen insgesamt die Helligkeit höher, solange bis Sie dann eigentlich keine Farben mehr haben, sondern nur noch den einen Punkt oben an der Spitze, ganz weiß. Und wenn Sie nach unten gehen, werden die Farben immer dunkler und irgendwann ganz unten am Boden sozusagen sind Sie bei dem Punkt, der rein schwarz ist. Das ist ein relativ schönes und übersichtliches Diagramm mit dem und die Aufteilung in die drei Dimensionen, Helligkeit und die beiden Farbigkeitswerte sozusagen, ist sehr weit verbreitet in der Praxis auch. Ja, ich glaube, bevor ich jetzt in die additiven und subtraktiven Modelle einsteige, ist vielleicht ein geeigneter Moment, um jetzt mal Pause zu machen. Wir treffen uns dann um 20:30 auf dieser Uhr hier wieder. Das ist, ja, passt so ungefähr. Diese Uhr gilt. Also, bis gleich. Ja, dann machen wir wieder weiter. Also wie gesagt, wir haben jetzt Modelle gesehen, Farbmodelle, die so Referenzmodelle sein sollen, wo alle Farben reinpassen. Es gibt aber Modelle, die ganz praktisch und technisch ausgerichtet sind, die insbesondere für bestimmte Geräte gedacht sind oder bestimmte Dateiablagen und Ähnliches. Und davon ist das bekannteste natürlich dieses Rot-Grün-Blau-Modell, das RGB, was insbesondere benutzt wird, um selbstleuchtende Geräte, also sprich Monitore zum Beispiel, zu betreiben und Farbwerte dafür zu beschreiben. Ah, Sie haben keinen Beamer. Das ist gut, dass Sie das sagen. Sie haben aber jetzt auch nichts versäumt. Da ist er jetzt. Also, das RGB-Modell ist das meistverwendete Modell für aktiv lichterzeugende Ausgabemedien, also Displays und eben diesen Beamer zum Beispiel. Was da passiert, ist, dass die Spektralfarben, spektralen Intensitäten addiert werden. Und wenn ich alles zusammen addiere, dann habe ich insgesamt ein weißes Licht. Deswegen heißen die Dinge additive Modelle. Es ist so, dass das ein Modell ist, das nur ein Ausschnitt aus dem CE-Modell darstellt. Wenn Sie sich die Grundfarben anschauen, die sieht man hier relativ deutlich, das ist also Rot, Grün und Blau. Dort ist der Ausschnitt aus dem CEE-Modell, wo man sieht, dass es doch ein wesentlicher Teil ist, der nicht darstellbar ist. Das ist also so ein typisches Color Gamut. Und die grundlegende Idee, wie das, die Farben sozusagen erzeugt werden, kann man ganz schön mit so einem Farbwürfel sich vorstellen, bei dem nun die drei Dimensionen des Raums eben den drei Farbwerten entsprechen, die man hat. Das heißt, in dem Würfel sozusagen nach vorne ist rot, nach hinten ist grün und nach oben ist blau. So ein bisschen schräg gestellt. Also können Sie das vorne auch so, nach vorne rechts sozusagen, nach hinten links ist, sind die beiden Dimensionen. Ja, und wenn ich jetzt rot und grün zusammenmische zum Beispiel, dann komme ich eben auf das Gelb. Wenn ich grün und, was haben wir denn alles, rot und blau zusammenmische, komme ich auf Magenta. Und auf die Art kann ich also verschiedenste Farben erzeugen. Wenn ich grün und blau zusammenmische, zum Beispiel auch das Cyan, die nun so Eckpunkte sind, aber ich kann natürlich auch jede Farbe dazwischen erzeugen. Und wenn ich die beiden Extreme nehme, dann bin ich sozusagen in dem Würfel auf der einen diagonalen Ecke auf dem Ursprung bin ich bei Schwarz und auf der gegenüberliegenden diagonalen Ecke bin ich bei Weiß. Das können wir uns vielleicht auch nochmal in einer anderen Demo versuchen anzuschauen, wenn ich die finde. Nee, die nicht, die kommt später. RGB, was wir hier sehen. Jetzt nehmen wir mal alle Werte auf 0 und wir sind auf schwarz. Wenn ich rot sozusagen den Rotanteil auf 100% nehme, dann bin ich natürlich bei reinem Rot. Und Sie sehen jetzt mehrere Dinge gleichzeitig. Sie sehen unten Farbflächen in denen und dort oben sehen Sie quasi diesen Würfel, auf dem ich mich sozusagen bewege, von schwarz, gar nichts da ist, bis hin zu einem roten Extrempunkt. Ich kann natürlich, wenn ich auf der Achse gehe, kann ich zum grünen Extrempunkt gehen und auf der Achse zu dem blauen Extrempunkt. Sie sehen die Farbe, die sich durch Mischen ergibt. Und jetzt kann ich natürlich auch anfangen, mich sozusagen dazwischen zu bewegen. Also wenn ich jetzt blau und grün zusammennehme, dann komme ich hier bei dem Cyan raus und Sie sehen Ebene dazwischen und kann mich jetzt in der dritten Dimension jetzt natürlich hier mit dem Rotanteil eher weiter rüber bewegen und habe dadurch die Möglichkeit, jetzt mich sozusagen frei in diesen beiden Farbflächen zu bewegen und beliebigen Farbton einzustellen, wobei es relativ schwierig ist, aufgrund dieser Rot-, Grün- und Blau-Faktoren, die man da hat, dieser Werte, die hier stehen, 0,48, 0,65 und 0,435, sich wirklich ein Bild davon zu machen, wie die Farbe am Ende ausschaut. Gut, das ist jetzt das Grün schon das Dominierende und es ist auch ein grüner Ton, der da entsteht, aber es ist relativ passiert, wenn wir den Rotton hier erhöhen. Aber es ist natürlich ein Verfahren, mit dem Sie sehr schön und das Verfahren, das ja auch unseren Bildschirmen und verschiedenen anderen Geräten zugrunde liegt. Ein zweites Modell, das in einem gewissen Sinn dual dazu ist, ist das sogenannte subtraktive Farbmodell. Also bei dem additiven Farbmodell Rot, Grün, Blau, dort können Sie sich ja vorstellen, Sie haben sozusagen zum Beispiel drei Lampen, die leuchten in Rot, Grün und Blau. Und wenn alle drei leuchten, mischen sich die drei Farben und es wird besonders hell sozusagen, es wird weiß. Die subtraktiven Modelle, bei denen geht es darum, dass Sie Farbpigmente haben, dass Sie irgendwas einfärben und Sie betrachten das reflektierte Licht. Oder Sie haben Pigmente, die durch die Licht durchgeschickt wird, wird es noch deutlicher. Das heißt, das Licht wird gefiltert und es wird natürlich durch das Filtern auch dunkler. Und wenn Sie dort sozusagen maximal filtern, dann bedeutet das, dass es schwarz wird. Das heißt, je mehr Sie rausfiltern, umso dunkler wird das Licht. In dem Fall, also wenn Sie Farben zusammenmischen, wird die Helligkeit weniger und deswegen spricht man davon, dass sich die Intensitäten subtrahieren und spricht von einem subtraktiven Modell. Und das subtraktive Modell ist logischerweise dafür da, dass Sie eben Farben haben, die Farbpigmente sind, also ganz typisch Drucker zum Beispiel. Und diese Farben müssten Sie eigentlich auch kennen, weil das die berühmte dreifarbige Druckerpatrone genau so funktioniert. Wenn Sie Ihren den nächsten Tintenstrahldrucker mal anschauen, farbige Laserdrucker, dann werden Sie feststellen, wenn Sie hinschauen, dass er keine Patrone hat, sondern Patronen in den drei Grundfarben oder eine Patrone mit den drei Grundfarben, nämlich Cyan, Magenta und Gelb. Die drei kamen uns vorher schon irgendwie bekannt vor. Die haben wir nämlich als Mischfarben schon in dem RGB-Modell getroffen. Das Modell ist jetzt wieder so, dass Sie die drei Achsen haben, Cyan, Magenta und Gelb. Und die alten drei Farben, die wir gerade erst im additiven Modell haben, die kommen jetzt als Mischfarben sozusagen wieder vor. Das heißt, vorher konnte man Rot, Grün und Gelb so mischen, dass Rot, Grün und Blau so mischen, dass Cyan, Magenta und Gelb rauskamen. Wenn wir jetzt mit Cyan, Magenta und Gelb anfangen, dann kann ich zum Beispiel das Cyan und das Gelb mischen und komme auf Grün oder ich kann das Magenta und das Cyan mischen und komme auf Blau oder ich kann das Magenta und das Gelb mischen und komme auf Rot. Das heißt, ich komme wieder auf diese drei Grundfarben zurück. Man kann im Prinzip, wobei das aber sehr eingeschränkt ist, auch Formeln angeben, mit der ich aus RGB-Werten den äquivalenten CMY-Wert ausrechnen kann. Das ist deswegen eingeschränkt, weil natürlich die Eigenschaften, die physikalischen Eigenschaften der Tinte und des Papiers, mit dem man es da zu tun hat, dann doch ganz starken Einfluss drauf haben. Das heißt, im Prinzip muss man dann Farbsysteme letztlich kalibrieren, indem man wirklich misst. Und wenn man wirklich ein System haben will, bei dem man am Bildschirm genau beurteilen kann, wie der Ausdruck ausschaut. Dafür kann man sehr, sehr großen Aufwand betreiben. Aber das Grundprinzip ist zunächst mal, Cyan, Magenta, Gelb sind dafür da, Farben zusammenzumischen, wie sie es im Farbkasten eigentlich machen, wenn sie Pigmente zusammenmischen. Jetzt gibt es sehr häufig oder eigentlich fast nur noch das CMYK. Das ist eigentlich ein aus vier Basisfarben zusammengesetztes System. Rein theoretisch bräuchte man das K nicht. Das K ist nämlich, das wird manchmal als Key abgekürzt oder auch für Black, also das letzte Buchstabe von Black. Das ist im Prinzip der Schwarzanteil. Und genau genommen brauche ich das natürlich nicht, weil wenn ich CMY sozusagen in vollem Umfang zusammenmische, dann habe ich auch Schwarz. In der Praxis ist es so, dass Sie, wenn Sie jetzt an Tintenstrahldrucker denken, natürlich Schwarz sehr oft brauchen, weil Sie schwarz-weiße Texte haben, weil Sie eben oft auch nur schwarz-weiß drucken. Und da wäre es ein großer Aufwand, wenn man das immer durch Zusammenmischen dieser drei Farben machen würde. Außerdem ist es insgesamt in der Regel bei der Technik, die wir haben, dann einfach mehr Feuchtigkeit, das Papier durchnässt. Und es ist auch so, dass Sie dann bei Schwarz eben wirklich diese drei Farben auch ganz präzise übereinander legen müssen, um nicht irgendwelche Farbsäume zu haben. Deswegen ist es aus ganz vielen Gründen sinnvoll, ein Farbmodell zu haben, wo man für Farben CMY nimmt, für Farben verschieden von Schwarz und das Schwarz nochmal extra und auch sozusagen das Schwarz natürlich mit reinrechnet, um Farben sozusagen dunkler abmischen zu können. Das ist jetzt nur ein Beispiel für ein komplexeres Farbsystem, wenn Sie jetzt schon dabei sind, Tintenstrahldrucker anzuschauen, wenn Sie feststellen, dass es natürlich alle möglichen Varianten gibt, zum Beispiel Sechsfarbsysteme, bei der Sie Chrom, Magenta, Gelb und noch drei weitere Farbtöne haben, mit denen dann besonders fein Farbabstufungen erzeugt werden können, besonders zielgenau. Aber zunächst mal reicht es mal vom Modell her zu verstehen, was CMY und CMYK von der Idee her ist. Interessant sind noch ganz andere Systeme, die jetzt schon wieder andere Buchstaben haben, nämlich die mit dem Y vorne anfangen. YUV und YIQ. Genau genommen können Sie die zwei in einen Topf schmeißen. Das der entscheidende Information, warum es die zwei gibt, steht hier im zweiten Bulletpunkt. Die stammen beide im Prinzip aus der Video- und Fernsehtechnik, aus dem Farbfernsehen. Und dort gibt es ja weltweit grob gesagt zwei große Standardgruppen, nämlich den eigentlich deutschen PAL-Fernsehstandard, der in doch ziemlich großen Bereichen der Welt auch im Einsatz ist, und den C-Fernsehstandard. Und welche Länder jetzt welchen Standard benutzen, da werden wir uns in Medientechnik noch mit drüber unterhalten, das ist ziemlich unregelmäßig verteilt. Aber es sind zunächst mal zwei unabhängige und getrennt voneinander entstandene Systeme. Und deswegen gibt es auch zwei verschiedene Farbmodelle. Das kam daher, dass man ein eigenes Farbmodell entwickelt hat, weil man bei der Entwicklung des Farbfernsehens ein Signal ausstrahlen wollte, das auch von Schwarz-Weiß-Fernsehern interpretiert werden kann. Das heißt, es sollte ein Signal sein, das zunächst mal ein Schwarz-Weiß-Signal ist und dem in bestimmten Eigenschaften des Signals, über die wir jetzt nicht weiter reden müssen, zwei weitere Signale so aufgeprägt sind, dass die empfindlicheren Farbfernsehempfänger das auslesen können und die Schwarz-Weiß-Fernseher ignorieren das einfach und die kriegen ihr Schwarz-Weiß-Signal. Das heißt, man wollte einen Farbeindruck haben, indem man zuerst mal nur die Helligkeit überträgt und separat dann zwei Farbsignale, was ja auch unserem physiologischen Wahrnehmungsapparat sehr gut entspricht. Deswegen hat man dort die Luminanz Y, ein Helligkeitssignal, und zwei Chrominanzsignale, die allerdings nicht genau so definiert sind, wie wir es vorher in der Physiologie gesehen haben. Dort waren die ein bisschen komplizierter, da gab es also das Rot-Grün und das Blau-Gelb-System. Dort sind es einfach die Differenzen in beiden Fällen die Differenzen zu Gelb, also Blau zu Gelb und Rot zu Gelb. Also Blau zu Gelb ist eigentlich wie im physiologischen System, aber das zweite Farbsignal ist nicht Rot zu Grün, sondern Rot zu Gelb. Das hat sehr große Vorteile, dass man nämlich separat das Helligkeitssignal zur Verfügung hat. Also hier sind auch mal solche Formeln angegeben, mit denen Sie aus einem Bild sozusagen, das in RGB-Informationen gegeben ist, was Sie also einen Rot-Grün- und Blauanteil haben, wenn Sie die als Zahlen haben, wie Sie dann das Y, das U und das V daraus ausrechnen. Da sieht man auch wirklich, dass eben das U und das V wirklich Differenzen sind, während das Y im Prinzip die Summe aus R, G und B ist. Und da stecken natürlich noch Umrechnungsfaktoren drin, die aber letztlich am Prinzip nicht so furchtbar viel ändern. Da gibt es ähnliche Modelle, die wir dann auch immer wieder sehen werden, die aber im Prinzip wieder ein bisschen anders definiert sind. Also insbesondere YCBCR, also Luma, Chroma, Blue, Chroma, Red, ist ein alternatives Modell, das sehr, sehr ähnlich zum YUV ist, aber nicht ganz identisch damit ist. Und wie gesagt, diese Gewichtsfaktoren, die wir da drin haben, die versuchen sozusagen einen Eindruck zu erwecken oder zu erzielen, der so ein bisschen dem menschlichen Farbensehen entspricht. Und wenn Sie jetzt rechts das Bild anschauen, dann sehen Sie eben, mach vielleicht auch nochmal kurz, das wird man jetzt noch ein paar Mal machen müssen, das Licht weg, dann sehen Sie oben das Farbbild, das sich insgesamt ergibt, und sehen die drei Kanäle. Und es ist ganz klar, dass das U- und das V-Signal separat für uns wenig Information tragen, sozusagen, die sind sehr künstlich. Aber das Y-Signal, das ist eben wirklich ein klares und für uns eigentlich als menschlichen Betrachter komplett dekodierbares Schwarz-Weiß-Bild. Eben, dem fehlt halt nur die Farbinformation, aber die Objekte kann man wunderbar darauf erkennen. Und wie gesagt, YIQ, das sind ein paar andere Faktoren, die da drin sind und ein bisschen eine andere Definition, aber das Grundprinzip ist das gleiche, bloß amerikanischer Standard. So, jetzt haben wir noch eine Sorte Farbsysteme nicht erwähnt, nämlich HSV und HLS. Es ist so, dass alle diese Farbsysteme, die wir bis jetzt angeschaut haben, dass die den Nachteil haben, dass ich relativ schwer sagen kann und nur mit sehr viel Erfahrung sagen kann, ich nehme jetzt irgendeinen Farbton, wie das Gelb von diesem Plakat da hinten, und sage jetzt dazu, was das für Werte sind. Das kann ich schwer schätzen. Oder ich kann ganz schwer eine Farbe sozusagen gezielt konstruieren damit. Und diese physiologischen Farbmodelle, die sind so gedacht, dass sie den Begriffen, in denen Menschen über Farbe reden, relativ gut entsprechen sollen. Das heißt, ich stelle da auch drei Parameter ein, aber drei Parameter, die dem Menschen sozusagen irgendwie semantisch vertraut vorkommen. Und zwar heißen die drei, je nachdem, welche Definition man nimmt, HSV, HSB, HLS, heißen aber im Prinzip immer Hue, also Farbton, Saturation, Sättigung, das kommt auch in allen drei Definitionen vor, und der dritte, V, B oder L, hat immer mit der Helligkeit zu tun. Das heißt, manchmal Value, manchmal Brightness. Aber die Grundidee ist, wir haben den Farbton, die Farbsättigung und die Farbhelligkeit. Also Farbton ist sozusagen auf dem Spektrum, wo sind wir ungefähr. Die Reinheit heißt, ist es sozusagen nur eine Farbe, nur eine Frequenz des optischen Spektrums, die da ist, oder ist es eine Mischung mit benachbarten Frequenzen? Und die Helligkeit, naja, das ist die Helligkeit eben. Das kann man relativ gut sich in dem haben Sie jetzt diesen rot-grünen Blau und Gelb und Cyan und Magenta, alle haben eingezeichnet, und zwar in dem Fall dargestellt als so ein Sechseck. Und man kann sich vorstellen, der Farbton bedeutet jetzt, dass wir sozusagen einen Zeiger haben, mit dem wir irgendwo auswählen, wo wir in dem Sechseck sind. Ich mache das jetzt mal die Sättigung ganz hoch, und dann sehen Sie, dass Sie hier deutlich bei Blau sind, hier deutlich bei Cyan, hier deutlich bei Gelb, hier bei Grün, hier deutlich bei Gelb, hier deutlich bei Rot. Dann kann ich, um das noch deutlicher zu machen, natürlich sagen, ich mache die Farben jetzt auch noch ganz hell. Na, jetzt laufen wir nochmal da durch, und jetzt haben Sie wirklich das reine Grün, das reine Cyan, das reine Blau, das reine Magenta, das reine Rot. Was wir jetzt vorher hatten, war ein bisschen weniger hell. Das heißt, wir bewegen uns insgesamt sozusagen im Bereich, der weniger Werte zur Verfügung hat. Uns jetzt dort. Aber wir haben immer noch genau das volle Farbspektrum zur Verfügung. Und jetzt ist natürlich die Frage, bleiben wir jetzt mal bei äh, können wir mit der Sättigung sozusagen spielen. Hier ist das Gestaltsättigung und wir nehmen die Sättigung raus. Das heißt, wir bewegen uns in die Sättigung Richtung Weiß. Wir mischen das so. Dann komme ich mit dem Wert runtergehen, dann komme ich irgendwann bei Schwarz an. Das heißt, ich kann jetzt sagen, eines Rot oder ein leicht sozusagen weiß gemischtes Rot und dann kann ich immer noch den Farbwert und diese geometrische Darstellung, die Sie hier in dem Applet haben, die hilft vielleicht auch so ein bisschen sich vor. Das ist also eine. Neuerung sozusagen, dass Menschen über diese Farbpaletten besonders gut Farben auswählen können. Es ist nicht wirklich so, dass das so ungeheuer viel besser geht, aber ein Stückchen näher, denke ich, an den Begriffen des Menschen ist man dran. Vor allem finde ich es ganz schön, diesen Begriff der Sättigung so deutlich rauszuarbeiten. Das hilft uns, glaube ich, eine ganze Menge. Praktisch, wenn ich Farben machen will, zum Beispiel in HTML, das haben wir gemacht. Am einfachsten ist es, wenn ich wirklich den Rot-Grün-Blau-Anteil spezifiziere. Das heißt, ich kann explizit als zweistellige Hexadezimalzahl, also was 2x4 Bit, 8 Bit jeweils sind, also kann ich 3 Bytes angeben, mit denen ich jeweils den Rot-Grün-Blau-Wert angebe, mein Kreuzchen davor. Das ist eine gültige HTML-Farbe. Es ist allerdings so, dass diese Farben, wenn Sie da beliebige RGB-Werte nehmen, dass Sie bei denen nicht unbedingt sicher sein können, dass alle Monitore die gleich darstellen. Ganz gleich ist es sowieso nicht, aber wenn Sie sozusagen ein bisschen in die Richtung gehen wollen, dass Sie möglichst über viele Browser und Plattformen weg gleiche Darstellung haben, dann sollten Sie sich auf Standardfarben beschränken. Da gibt es die Paletten von sogenannten websicheren Farben, also 216 Farben. Andere Möglichkeit ist, wenn man nicht so viele Farben braucht, ist, dass man das VGA-Schema nimmt. Dafür gibt es auch standardisierte Farbtöne. Und für diese websicheren Farben und für die Standardfarben des VGA-Schemas gibt es dann auch Namen, mit denen man die sozusagen direkt in HTML ansprechen kann. Also jetzt wäre jetzt das Beispiel für die Standard-VGA-Farben jeweils die Farbe, wie sie ausschaut. Hier der RGB-Wert und hier vorne der Name, den Sie in HTML direkt benutzen können. Dort schreiben Sie also dann unter Farbe, ne, hat man hier Body Style gleich Background Color Doppelpunkt zum Beispiel Lime und dann ist es das gleiche, als ob Sie eben Kreuz 00 FF 00 geschrieben hätten. Und manche davon erklären sich irgendwie recht gut von selber, also zum Beispiel, dass Rot FF 00 00 ist, also alle Bits sozusagen an bei Rot und alle aus bei den anderen Werten. Weiß und Schwarz sind auch leicht zu verstehen. Bei anderen ist es nicht ganz so offensichtlich, wie zum Beispiel Silber als C0, C0, C0. Aber damit haben wir eine Palette sozusagen von Standardfarben, die man sehr gut benutzen kann. Eine Sache, die in der Farbwahrnehmung ganz wichtig ist, ich habe vorher schon gesagt, wir können bloß wenige Farben wahrnehmen und die einander zuordnen, und wenn Farben die gleiche Helligkeit haben, dann wird es noch schwieriger. Also das ist ein Beispiel hier, das sind zweifarbige Flechten, links grau, rechts gelb, und man würde jetzt zunächst mal sagen, vermute ich mal, die meisten würden sagen, dass in dem linken Rechteck ein gelber Streifen ist und im rechten Dreieck ist ein grauer Streifen. Und wenn Sie jetzt diese Querverbindungen sehen und genau hinschauen, dann wird es ein bisschen verwirrender, weil es tatsächlich so ist, dass diese grauen Streifen und die gelben Streifen genau den gleichen Farbton haben. Das heißt, dieses A, dieses Liniengerüst, das da drauf liegt, ist in einer Farbe. Und wir nehmen diese Farbe, je nachdem, ob sie auf grauem Hintergrund ist oder auf gelbem Hintergrund ist, nehmen wir sie verschieden wahr. Wir haben also ein großes Problem, Farben absolut einschätzen zu können. Auch wieder eine Demo dazu gibt, die hat vorher schon mal so ein bisschen aufgeblinkt. Schauen wir mal, ob die wirklich lädt. Ja, das ist eine Demo aus dem Netz. Wenn Sie die beiden Bilder anschauen, 3D-Bilder, dann hat man ja wohl das Gefühl, dass das Stück, das da in der Mitte von diesen zwei Kreuzen ist, dass das auf dem linken Bild grau ist, auf dem rechten gelb. Und was jetzt passiert, ist, dass so eine Maske drüber gelegt wird, in dem nur noch das mittlere Stück sichtbar ist und die anderen ausgeblendet werden. Und dann ist sehr deutlich, dass die beiden eben die gleiche Farbe haben. Trotzdem können wir uns nicht dagegen wehren, dass wir das Gefühl haben, die würden jetzt gerade ihre Farbe verändern. Das tun sie aber nicht. Oder ähnliche Spiele hier. Hier gibt es oben auf dem Würfel gibt's blaue. Sie müssen sich mal anschauen. Also diese maskierten Teile des Würfels, welche Farbe die haben. Die sind zunächst mal die gleiche Farbe. Und wenn ich jetzt den Würfel einblende, nehmen wir also zum Beispiel mal den ganz links vorne, der wird eindeutig blau, während wenn Sie auf dem rechten Würfel den dort hinten in der Ecke nehmen, der ist ja wohl eindeutig gelb. Und jetzt haben wir also einen blauen und einen gelben, der drüber liegt, eindeutig grau sind. Ja, und das ist noch so eine Spielerei, wenn man die Mittelquadrate hier anschaut, oben ist wohl eindeutig braun und das hier ist orange und auch da wieder, wenn Sie die beiden sozusagen isoliert anschauen, dann sind sie eben doch beide ja, irgendwie so ein leicht oranges Braun. Das ist eben genau der Punkt, dass die je nachdem, in welcher Umgebung sie sind, ganz verschieden wahrgenommen werden. Also das ist bloß wieder einer dieser vielen Hinweise, dass wir unseren Augen nicht trauen sollten und da sehr vorsichtig sein müssen. So, das reicht aber jetzt wirklich zu Farben. Wir wollen jetzt ein bisschen in Bilddatenformate rein, wobei ich dort jetzt nicht mehr ganz viele Dateistrukturen und sowas vorstellen will, sondern auch nochmal zuerst in die Grundlagen. Da sind ein paar so Grundbegriffe drin, die vielleicht inzwischen jeder kennt, ich weiß es nicht, aber wenn man die nicht kennt, kommt man jedenfalls ganz schnell in Schwierigkeiten. Also das erste Mal Vektorgrafik und Rastergrafik. Ich habe gelernt, dass das inzwischen Schulunterricht in der Informatik ist, insofern soll es eigentlich jeder kennen. Also Vektorgrafik bedeutet, dass ein Bild nicht abgetastet ist, sondern dass Einzelobjekte beschrieben werden. Hier ist ein Kreis, hier ist ein Rechteck, hier ist eine Linie, hier ist Text. Während Rastergrafik heißt, dass wir Punkt für Punkt das Bild beschreiben und keine Objekte in dem Sinn beschrieben werden. Zur Vektorgrafik werden wir sehr genau nochmal Übungen machen, also auch im Übungsbetrieb wirklich zur Vektorgrafik arbeiten. Wir werden also im Lauf der Vorlesung, allerdings erst im neuen Jahr, dann ein Vektorgrafikformat genau anschauen, nämlich die sogenannte Scalable Syntax. Dazu muss man ein bisschen die Syntax dazu verstehen, XML-Sprache, und dann können Sie damit Vektorgrafik wirklich spielen. Uns interessiert jetzt vorwiegend mal Rastergrafik. Wenn wir jetzt dabei bleiben, dann gibt es natürlich noch so ein paar Varianten davon. Es gibt sogenannte Meta-Files, Windows-Meta-Files oder Macintosh-Pict. Das sind Formate, die im Prinzip versuchen, die beiden Welten zu kombinieren, in denen Sie Rastergrafik und Pixelgrafik sozusagen kombinieren können. Es gibt auch Bitmap-Formate, die zusätzliche Dinge können, die jetzt so ein bisschen übers reine Ablegen von Werten für Bits rausgeht, zum Beispiel Animationen können, die auch eine relativ gute verlustfreie Kompression haben. Beispiele dafür wären GIF und PNG, also PNG. Formate, die im Web besonders benutzt werden. Und dann gibt es natürlich die Formate, die verlustbehaftet komprimieren. Das habe ich schon gesagt, das ist JPEG zum Beispiel. Das ist mal grob der Bereich, den wir uns anschauen. Und jetzt wollen wir zuerst mal verstehen, was eine Rastergrafik überhaupt ist und was so die wichtigsten Begriffe dabei sind. Also was ein Pixel ist, braucht man, glaube ich, nicht mehr erklären. Das ist die einzige einzelne Einheit, der wir einen bestimmten Wert, Farbwert geben. Wobei, wie groß ein Pixel ist, natürlich vom Ausgabegerät abhängt. Also ein Pixel jetzt hier auf meinem Bildschirm, die beiden sind ja synchronisiert von dem Laptop, und ein Pixel da oben an der Wand, die sind natürlich verschieden groß und das führt dazu, dass das Bild an der Wand viel größer ist, was für Sie leichter zum Lesen macht. Aber es sind genauso viele Pixel auf dem Bild, also irgendwie, nachschauen, quer irgendwie 1024 oder so, Pixel ist eine Seitenlänge. muss auch nicht immer so sein, dass ein Pixel ein Quadrat ist. Es kann durchaus sein, dass ein Pixel sozusagen ein Rechteck ist, also zum Beispiel in der Breite gestreckt ist, dass wir so wie beim Fernsehbildschirm sozusagen eine größere Breite als Höhe haben. Ja, wenn Sie jetzt überlegen, wie groß ist denn ein Bild, dann können Sie sagen, dieses Bild ist 131 Pixel hoch. Kleine Beispielbild. Das sagt mir aber natürlich noch überhaupt nichts drüber, wie groß das tatsächlich in der Ausgabe ist. Weil wie groß das in der Ausgabe ist, dafür muss ich wissen, ja, de facto, wie groß ist denn ein Pixel? Und Sie sehen ja, Pixel, das 131x148 Pixelbild ist auf Ihrem Ausdruck eine ganz andere Größe als auf dem Laptop-Bildschirm und wieder eine ganz andere Größe dort oben. Wenn Sie ein Maßband anlegen, dann kommen Sie auf verschiedene. Wie viele Pixel? 10 Zentimeter. Treffen, spricht man von Pixel pro amerikanischem Zoll, also pro Inch. Und das ist die Auflösung, mit der Sie zunächst mal ausrechnen können, wie groß ein Pixel ist, beziehungsweise mit der Sie jetzt auch sagen können, wenn Sie die Auflösung kennen, wie viele Inch Sie für die 131x148 Pixel wirklich brauchen. Und zwar steht der Zusammenhang hier ganz einfach. Den können Sie natürlich die Gleichung in beliebiger Weise umsetzen. Sie kriegen die Breite in Pixeln, indem Sie in Inch mit der Auflösung in Point per Pixel per Inch multiplizieren. Dann kann ich natürlich umgekehrt sagen, wenn ich die Breite in Inch will, dann kann ich natürlich die Breite in Pixeln durch die Auflösung teilen und dann muss ich vielleicht noch die Inch, die 2,5 cm ungefähr sind, noch umrechnen in Zentimeter und schon weiß ich, wie breit mein Bild ist. Also das sind Übungen, die, glaube ich, vielleicht zum Teil schon gelaufen sind, mit Übungen, aber das sind Dinge, die man natürlich ganz praktisch machen muss. Wichtig ist, dass Sie unterscheiden müssen zwischen Veränderungen in dem Bild, die bloß sozusagen die Darstellung verändern und welchen, in denen Sie in dem Bild tatsächlich die Auflösung verändern. Also eine Skalierung heißt, Sie verändern die Auflösung, Sie machen ein Resampling, Sie machen also eine neue Auflösung. Die kann schlechter sein oder besser. Abwärtsskalierung, das heißt, Sie haben weniger Pixel zur Verfügung nachher, als Sie am Anfang hatten, bedeutet natürlich zunächst mal, dass man relativ einfach rechnen kann. Man muss nämlich quasi Mittelwerte bilden zwischen den vorhandenen Pixeln. Aber natürlich, man verliert dabei Informationen. Die andere Richtung, hochrechnen, wenn Sie mehr Pixel sozusagen erzeugen wollen, als Sie schon von vornherein dem Bild haben, sollte das Bild eigentlich sozusagen besser werden dadurch. Das Problem ist natürlich, Ihnen fehlt die Information, die Sie bräuchten, um die entsprechenden Pixel zu füllen. Dafür brauchen Sie Algorithmen, die nun zwischen zwei Helligkeits- und Farbwerten einen geeigneten Zwischenwert ausrechnen, dass das ein glatter Übergang wird. Interpolationsalgorithmen zum Beispiel, die sogenannte bikubische Interpolation. Und abhängig davon, mit welchem Programm Sie es zu tun haben, mit welchem Algorithmus, kann das hochgerechnete Bild dann mehr oder minder schön ausschauen. Aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, es ist im Prinzip ein synthetisch generiertes Bild, in dem man zusätzliche Informationen erfunden hat quasi, die gerade so ist, dass das Bild eben für einen Menschen angenehm ausschaut, aber da könnten an der Stelle, wo Sie Pixel errechnet haben, könnten im Original zum Aufnahmezeitpunkt irgendwelche Details gewesen sein, irgendwo ist eine Fliege gesessen auf der Wand oder so und die haben Sie nicht drauf, weil Sie das ja hochgerechnet haben, die ist vorher eben bei der Aufnahme durch die schlechte Auflösung schon verschwunden oder beim vorherigen Bearbeiten. Also das ist ganz, ganz einfach sozusagen, was hier die Zahl, die daneben steht, andeutet, ist, wie viele Pixel wir in der Querachse sozusagen in dem Bild haben. Und Sie sehen, dass natürlich die Anzahl der Pixel die Darstellung massiv beeinträchtigt oder beeinflusst und wenn Sie zu wenig Pixel haben, dann können Sie, das jetzt sozusagen runterskaliert immer wieder, dann können Sie Objekte nur mühsam errechnen und wenn Sie auf dieses Bild runterskaliert haben und das hier wieder draus errechnen wollten, das würde einfach nicht gehen, da können Sie so viel interpolieren, wie Sie wollen, dann kriegen Sie vielleicht keine ganz so eckigen Figuren, Strukturen mehr wie hier dieses Kreuz, aber Sie werden nie den Baum wieder hinbekommen, so wie er war. Also ein wichtiger Parameter ist die Auflösung und damit verbunden, wie viele Pixel habe ich zur Verfügung. Und nur wenn ich das beides weiß, wie viele Pixel habe ich und wie ist die Auflösung, dann kann ich was über die Größe sagen. Der andere wichtige Parameter ist, dass ich was über die Farbe wissen muss, nämlich die Anzahl der Farben, die ich in einem Pixel speichern kann. Das kann im Extremfall nur zwei sein, also schwarz oder weiß. Dann habe ich ein reines Schwarz-Weiß-Bild. Das ist also ein Bit. Dann kann ich ein bisschen weitergehen. Ich kann zum Beispiel schon mal 4 Bit spendieren, nämlich 16 Farben, 8 Bit, nämlich 256 Farben. Oder ich bin bei 16,7 Millionen Farben, da habe ich die 24 Bit dafür investiert, also 3 mal 8 Bit. Das ist natürlich eine Frage, wo ich einerseits ein schöneres Bild sozusagen erzeugen kann, andererseits Speicherplatz dafür investieren muss. Das ist so ein Trade-off, wo ich mir raussuchen kann, will ich Speicherplatz sparen oder will ich die Bildqualität maximal erhalten? Und wir haben vorher schon angeschaut, dass unser Auge im Prinzip so funktioniert, dass wir, oder unser Wahrnehmungsapparat so funktioniert, dass wir grundsätzlich mit Farbunterscheidungen gar nicht so furchtbar gut sind. Also insofern hier Speicherplatz zu sparen in ganz vielen Fällen gar nicht so sehr schmerzhaft wirklich ist. Der Begriff True Color, was das heißt, das sind diese 24 Bits, das ist natürlich eine sehr logische Sache, dass wir ein Bit sozusagen je Grundfarbe spendieren, also 3x 8 Bit, die 24 Bit. Und ein Bild kann ich jetzt natürlich so ansehen, dass ich pro Punkt 24 Bit habe, das sind Rot, Grün und Blau zum Beispiel Informationen, wenn ich jetzt mal auf das RGB-Farbsystem mich konzentriere. Ich kann aber natürlich auch pro Punkt einen dieser Farbkanäle auswählen. Das heißt, ich kann sagen, so etwas ähnlich haben wir vorher mal bei dem YUV-Bild schon gesehen, wo ich sage, ich nehme jetzt pro Punkt einfach diesen einen Kanal und zeige den an. Das ist nun sozusagen ein Teilbild, wo ich pro Punkt 8 Bit habe und das ist nur die Information im Rotkanal, nur die Information im Grünkanal, nur die Information im Blaukanal. Sowas können Sie mit praktisch allen gängigen Bildbearbeitungsprogrammen ohne weiteres machen, das sind Bild sozusagen zerlegen in diese drei Farbkomponenten und die gegebenenfalls getrennt manipulieren können. Ganz wichtig ist so eine Trennung in die Farben natürlich, wenn Sie was drucken wollen, weil da wirklich separate Signale erzeugt werden müssen oder beim Vierfarbdruck vielleicht sogar getrennte irgendwie Druckvorlagen sozusagen, wenn man es ganz einfach sieht für die vier Farben, die übereinander gedruckt werden. Ja, die Farbkanäle, das ist jetzt hier wieder an einem Beispiel, was das in der Praxis heißt, wenn Sie einen Rot-, Grün- oder Blau-Farbkanal haben. Also links sind verschiedene Beispielbilder in sozusagen schöner, voller Farbigkeit und rechts sind der Rot-, Grün- und Blau-Kanal, was vielleicht im ersten Moment nicht ganz klar ist, wenn man sich den Rot-, Grün- und Blau-Kanal anschaut. Am besten ist es vielleicht mit dem Bild hier rechts unten zu sehen, mit diesen drei Kannen, wenn Sie jetzt ein Blau annehmen, das ist ein blauer Streifen und hier ist das Quadrat auch blau und Sie schauen sich den Blaukanal an, dann ist hier natürlich das Blau weiß. Ja, das ist die Blauinformation und wenn es ganz blau ist sozusagen, wenn hier ein reines Blau da ist mit ein vollgesättigtes Blau, dann haben wir hier wirklich ein Weiß, weil das natürlich nur der Blaukanal ist. Wenn Sie die anderen Kanäle anschauen, dann sehen Sie in denen für die Stellen, die hier blau sind, natürlich entsprechend dunklere Werte. Und genauso ist es da oben, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Rot hier nehmen, den roten Streifen, dann ist der in dem Rotkanal natürlich entsprechend weiß. Und im Prinzip bedeutet das Zerlegen sozusagen das Bild in diese Kanäle jetzt gar nicht so sehr was Destruktives. Die drei Kanäle sind natürlich immer da in dem Bild und eigentlich bedeutet das ja nur, dass man sozusagen eine Bitmaske auf die einzelnen Pixel legt und nur bestimmte Werte sozusagen ausliest und die als Schwarz-Weiß-Bild anzeigt. Man nimmt sozusagen das erste, mittlere und das letzte Byte und betrachtet das als die Information für ein Schwarz-Weiß-Bild, wo Sie eben das Byte als die möglichen Helligkeitsstufen nehmen. Und wie gesagt, wenn es dann ganz blau ist, ist es eben in dem Schwarz-Weiß-Bild ganz weiß. Wir können vielleicht, schauen wir mal, ob wir da noch Zeit für haben. Ja, wir können vielleicht schon noch ganz kurz mal in die Operationen so ein bisschen reinschauen, die uns so ein Bildbearbeitungsprogramm anbietet. Ich benutze jetzt bewusst nicht irgendwie Photoshop oder sowas, sondern ein Programm, das erstens ein bisschen einfacher zu bedienen ist und bei dem Sie ja, sozusagen alle auch gleiche Voraussetzungen haben, wo man viele Operationen auch ganz einfach sieht. Ja, das ist also jetzt ein Bild von, naja, ein ganz einfaches Bild. Ich kann natürlich über das Bild mich zunächst mal informieren und sehe, dass das Bild jetzt eine bestimmte Basisdaten hat. Zum Beispiel habe ich hier die Größe, das ist also 420 mal 269 Pixel. Ich habe eine Auflösung von 72 Pixel pro Inch und ich habe die Größe jetzt in Pixel angegeben, aber man kann natürlich genauso gut sagen, dass die Größe in Zentimetern bei 72 ppi eben eine bestimmte Zahl in Zentimetern ergibt. Jetzt kann ich natürlich das Bild anfangen zu manipulieren und kann versuchen, das Bild zu skalieren. Ich kann zum Beispiel die wahlweise die Breite verändern oder die Auflösung verändern. Wenn ich also die Breite jetzt von 14 cm auf 5 cm verändere, das ist jetzt so eingestellt, dass die anderen Maße entsprechend sich mitverändern. Ich muss jetzt aufpassen, der Speicher waren jetzt da irgendwie Dokumentlänge 331 Kilobyte. Jetzt habe ich die Veränderung ausgeführt und jetzt sind natürlich aus den 331 Kilobyte sind jetzt bloß noch 51 Kilobyte übrig, weil ich eben sozusagen runtergerechnet habe. Ich habe jetzt Mittelwerte sozusagen der einzelnen Pixel gebildet und habe jetzt, wenn man es in Pixel ausrechnet, eben nur noch 142 mal 91 Pixel. Das ist also die eine Art von Operationen, die ich damit machen kann. Ich könnte natürlich alternativ auch die Auflösung verändern. Das wäre genauso möglich, dass ich sage, statt 72 ppi mache ich das Bild jetzt nur noch mit 30 ppi. Und dementsprechend passiert, also ich habe jetzt die letzte Transformation wieder rückgängig gemacht. Jetzt ist der einzige Unterschied der, dass das Bild zunächst mal größer ausschaut sozusagen, also sich nicht kleingesprungen ist, aber sehen Sie, dort unten ist der Zoom-Faktor ja, hat sich verändert. Also wenn ich jetzt auf 100% gehe, dann habe ich wieder den gleichen Effekt ungefähr wie vorher. Das heißt, ich habe ungefähr eine gleichwertige Transformation gemacht. Ob ich jetzt die Größe verändere bei gleichbleibender Auflösung oder die Auflösung verändere. Ja, und was ich auch mit so einem Bild machen kann, ich kann natürlich die Farben verändern. Also momentan haben wir es mit 16,7 Millionen Farben zu tun. Und wenn ich jetzt die Farbtiefe ändere auf 32.000 Farben, dann würde ich jetzt mal behaupten, merkt man einfach überhaupt keinen Unterschied, weil natürlich jetzt über den Beamer das sich sowieso in Grenzen hält, was man da tatsächlich sieht. Jetzt ändere ich war schon gleich bei 256 Farben aus Versehen. Sehen Sie, das wären die 32.000 Farben, merkt man auch keinen großen Unterschied. 256 Farben ist ein kleiner Unterschied, so ein bisschen zu erkennen, aber es hält sich auch in Grenzen. Und erst wenn ich auf 16 Farben gehe, wird es relativ deutlich, dass mit dem Bild was angestellt worden ist. Und auch da ist es natürlich so, dass der benötigte Speicherplatz deutlich runtergeht. Und das war das, was ich vorher gesagt habe, dass den Speicherplatz zu reduzieren, indem man die Farbtiefe verändert, oft eine Variante ist, die eben vergleichsweise wenig dem Bild schadet. Wobei, wenn man es übertreibt, also jetzt auf 4 Farben oder so, das ist natürlich klar, dass das dann nicht mehr den Effekt hat, den man haben will. Okay. Jetzt haben wir gesehen, dass Farben unter Umständen stark reduziert werden können auf sozusagen einfach nur mögliche Farbtöne. Es gibt aber nur eine andere Möglichkeit, die Farben zu reduzieren, indem man sich nämlich anschaut, welche Farben kommen tatsächlich in dem Bild vor. Es ist nämlich auch nicht so, dass jetzt in jedem Bild alle möglichen Farbtöne der zugrunde liegenden Farbtiefe wirklich alle benutzt werden. Das würde nur dann sein, wenn das Bild wirklich irgendwie so den gesamten Regenbogen in allen Helligkeits- und Sättigungstönen durchprobiert. Das machen die wenigsten Bilder. Das heißt, die tatsächlich enthaltenen Farben sind oft viel, viel weniger. Und da haben wir eine ganz einfache Möglichkeit, auch nochmal Bilder zu komprimieren, ohne dass wir irgendwas mit Verlust produzieren müssen, dass wir nämlich eine Farbpalette schaffen, eine Tabelle, in der alle in dem Bild vorkommenden Farbtöne drin sind. Dort kann man dann je nachdem, da wird dann schon gewisser Verlust gemacht, könnte man sehr nahe beisammenliegende Farbtöne auch angleichen und die durch einen durchschnittlichen Farbton ersetzen, die Palette ein bisschen reduzieren. Das wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht zu erkennen sein, weil sie eben, weil wie wir wissen, Menschen Schwierigkeiten haben, mehr als 256 bestimmt verschiedene Farbtöne sozusagen sicher zu unterscheiden. Und damit kann man Speicherplatz sparen. Also ich habe jetzt ein einfaches Beispiel hier, an dem man so ein bisschen ausrechnen kann, warum der Speicherplatz spart. Das ist aber rein ein theoretisches Beispiel, aber in der Praxis funktioniert die Palettenspeicherung zum Beispiel im GIF ganz genauso. Dort ist es so, dass Sie jetzt einfach mal ein Quadrat hier haben, in dem einer von vier möglichen Werten, 0, 1, 2 oder 3, also 2 Bit, pro Feld eingetragen ist. Und damit kann man natürlich vier mögliche Farbtöne darstellen. Und diese vier möglichen Farbtöne, die seien jetzt mal so definiert, dass das 1 eben dieser Rot-Violett-Ton ist und das 2 das Blau und das 0 so ein Grün und das 3 dieses Hellblau. Und dann kommt so ein Bild raus, wenn man das jetzt so sozusagen einfärbt. Jetzt habe ich hier separat sozusagen nochmal abgespeichert, in einer eigenen Tabelle. Das 0 bedeutet den RGB-Wert 35, 101, 128. Das 1 bedeutet den RGB-Wert 101, 064 und so weiter. Das heißt, ich habe für meine vier möglichen Werte jeweils den kompletten RGB-Wert gespeichert. Das ist Palettenspeicherung. Hier ist das Bild und für jeden Punkt, jedes Pixel in dem Bild, habe ich nur einen Index, eine laufende Nummer in dieser Tabelle hier. Und in der Tabelle steht drin, was das dann tatsächlich für eine Farbe ist, was das für eine RGB-Farbe ist. Die Alternative, wenn Sie das so richtig als RGB-Bild abspeichern wollten, wäre natürlich, dass Sie pro jeden einzelnen Punkt des Bildes alle drei RGB-Werte abspeichern. Das wäre eine nicht palettenorientierte Speicherung, wo Sie wirklich für jeden Bildpunkt die volle Information der Farbtiefe sozusagen spendieren müssen. Das ist eine Ersparnis, die zunächst mal an dem Beispiel konkret zu errechnen ist, die sich aber nicht jetzt toll anfühlt, aber wenn Sie das jetzt auf ein großes Bild hochrechnen, ganz gewaltig was ausmachen kann, insbesondere wenn Sie eben relativ wenige Farbtöne in dem Bild haben. Was ganz typisch zum Beispiel bei so Internetgrafiken, wenn Sie irgendwie eine Illustration haben, ein Logo von der Firma, irgendwelche sehr, sehr einfachen schematischen Darstellungen, sehr häufig der Fall sein kann, dass sie da bloß irgendwie vier oder fünf Farben haben. Aber bei 256 Farben geht das immer noch, eine Palette mit 256 Farben spart immer noch was. Also der Speicherplatz, der jetzt hier vorgerechnet wird, das ist erfahrungsgemäß immer ein bisschen verwirrend, ich erkläre es nochmal dazu. Wenn Sie jetzt hier, das sind 8x8 Einträge und für diese 8x8 Einträge jeweils 3x 8 Bit spendieren, also jeweils die 3x den Rot-Grün-Blau-Wert, dann kommen Sie auf diese 1536, das wäre sozusagen das nicht palettengespeicherte Bild. Wenn Sie jetzt das Bild mit Palette speichern, so wie es hier dargestellt ist, dann haben Sie 8x8 Felder und in jedem haben Sie 2 Bit, nämlich 0, 1 oder 2 oder 3 steht da drin, da brauche ich 2 Bit. Und dann muss ich natürlich noch diese Tabelle hier abspeichern und die hat 4 Zeilen und hat 3x einen RGB-Wert, also 3x 8 Bit drin. Das sind also jetzt dieser Bereich RGB, die Matrix hier mit den Zahlwerten drin. Und jetzt habe ich sogar nochmal den Index extra hier davor gespeichert, weil man sich den gar nicht mehr unbedingt mit abspeichern müsste. Den kann man sich eigentlich auch ausrechnen. Habe noch die 4x 2 Bit mit reingerechnet, damit wirklich alles, was hier in der Tabelle da steht, auch im Speicherplatz eingerechnet ist. Und dann komme ich auf 232 Bit statt der 1500 noch was. Wie gesagt, das sind jetzt wegen der 1000 Bit, wenn man sich natürlich keine Füße ausreißen, aber reale Bilder, da haben sie natürlich komplett andere Dimensionen. in denen können Sie mit Palettenspeicherung einen wirklich ganz gewaltigen Speicherplatzgewinn erzielen. Ja, ich glaube, ich mache es jetzt mit dem Programm gar nicht, das können wir vielleicht in Übungen mehr machen. Das ist natürlich eine Sache, die Bildbearbeitungsprogramme unter anderem können, das unter Grafikkonversionsprogramme, dass sie Ihnen eben die Paletten aus einem Bild extrahieren und damit das Bild sozusagen in Palettenformat umwandeln. Das bedeutet auch wieder für das Speicherformat, dass das Speicherformat für das Bild natürlich die Möglichkeit haben muss, das als Paletten zu speichern. Das werden wir uns dann zum Beispiel bei GIF nochmal genauer anschauen, was ein Format ist, das ganz massiv auf einer Farbpalette basiert. Jetzt gibt es noch einen interessanten Effekt. Wenn ich jetzt wenige Farben habe, zum Beispiel aus so einer Palette oder aus einer sehr niedrigen Farbtiefe, dann kann es schwierig sein, wenn ich Farbverläufe darstellen will, wenn ich also den Übergang von einer Farbe zur anderen haben will. Ich habe ja bloß wenige Farben zur Verfügung, dann ist eine Region in der einen Farbe, eine andere Region in der anderen Farbe. Ich habe hier ein Beispiel, also das ist ein Verlauf zwischen verschiedenen Farben mit 16,7 Millionen Farben und jetzt habe ich das auf 16, eine Skala von 16 Farben reduziert und dann kann man also bestimmte Regionen auswählen, die vorwiegend den einen Farbton haben aus unserer Palette, aber man sieht ganz deutlich jetzt Artefakte, man sieht also bestimmte Grenzen, die wir künstlich eingebaut haben. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist ein Bild, das trotzdem recht vernünftig ausschaut, das trotzdem diesen Farbverlauf hat, aber auch nur mit den 16 Indexfarben zurechtkommt. Das Einzige, was man an dem Bild sieht, das ist so ein kleines bisschen eine rauere Struktur hat sozusagen und das merkt man, wenn man eine Ausschnittvergrößerung davon anschaut, weil was in dem Bild an den Verläufen sozusagen passiert ist, ist, dass man die Indexfarben, die man zur Verfügung hat, sozusagen nicht irgendwie in einer Region einheitlich benutzt, in einer anderen Region einheitlich, sondern dass man sie mischt, dass man die Pixel der verschiedenen Farben so durcheinander mischt, dass benachbarte Pixel hier zum Beispiel vorwiegend irgendwie in dem Gelb- und Orange-Bereich sind, hier sind benachbarte Pixel bevorzugt in dem Violettbereich und dazwischen ist es eben eine Mischung. Das sind auf einem bestimmten Ausschnitt, was weiß ich, 4x4 oder 8x8 Pixel, wenn Sie das rausnehmen, dann sind im Schnitt vielleicht gleich viel Violette und Orange drin. Und nachdem die Pixel ja doch in der Praxis so klein sein sollten, dass sie nicht als Pixel solche wahrgenommen werden, sondern als Gesamteindruck das Bild dann letztlich wahrgenommen wird. Dadurch haben Sie diesen Effekt, dass das Auge die Farben zusammenmischt, diese verschiedenen Pixel, dass Sie aus den Palettenfarben dann wieder eine Mischfarbe sozusagen erzeugen. Das heißt, ich kann Verläufe auch bei wenigen Palettenfarben immer noch erreichen, indem ich diesen Algorithmus benutze, der besonders raffiniert, dieser Floyd-Steinberg-Algorithmus, der dann auch so Zufallsmuster benutzt, um die Pixel zusammenzumischen. Und diesen Vorgang, dass ich nun ja, durch Mischung auf Pixelebene von den verschiedenen Farbtönen eine Farbmischung erzeuge, der hat auch einen schönen englischen Namen, der heißt Dithering. Damit werden wir uns an verschiedenen anderen Stellen auch beschäftigen. Dithering ist ein ganz allgemeines Prinzip, das kann man im Prinzip sich bei Audio genauso vorstellen, dass man mit Dithering arbeitet. Ja, hier wieder das Beispiel von vorher, an dem man vielleicht auch nochmal das Dithering sieht. 256 Helligkeitsstufen ist links oben, dann rechts oben 4 Helligkeitsstufen, das ist schon relativ grob, links unten 2 Helligkeitsstufen ist total verfremdet und rechts unten haben wir 2 Helligkeitsstufen und Dithering angewendet und Sie sehen, dass das Bild zwar ein bisschen grobkörnig wirkt, aber insgesamt vom Eindruck her mit dem Bild mit den 4 möglichen Werten, 4 Helligkeitsstufen oder 4 Farbstufen durchaus mithalten kann. Also Dithering ist ein ganz leistungsfähiges, sehr starkes Hilfsmittel. So, jetzt kommen noch 2 griechische Buchstaben für heute und dann hören wir auf. Was man bei Farben noch wissen muss, bevor man wirklich in konkrete Dateiformate einsteigen kann, verstehen kann, welches Dateiformat jetzt welche Features hat. Das eine ist ein sogenannter Alpha-Kanal. Also was ist der Alpha-Kanal? Das ist eine vierte Information, die wir pro Pixel haben können. Und zwar ist es ja sehr oft so, dass Sie Bilder übereinander legen. Also wenn Sie zum Beispiel an moderne Bedienoberflächen von Rechnern denken, dann ist es oft so, dass wenn irgendein Fenster mit einer Meldung aufpoppt, dass man so ein bisschen dahinter im Hintergrund liegenden Fenster noch erkennen kann. Wenn Sie ein Bild zusammensetzen, verschiedene Ebenen, in Photoshop zum Beispiel kennen Sie das auch, dann können Sie natürlich auch durchsichtig machen, dass das Bild drunter noch durchschaut. Das heißt, ich kann Bilder haben, die eine gewisse Durchsichtigkeit haben. Das ist aber ein Wert für sich sozusagen, für ein Bild, wie durchsichtig es ist. Es kann komplett opak sein, dass es den Hintergrund komplett verdeckt. Es kann komplett transparent sein, dass es wie eine Glasscheibe ist, bringt natürlich auch nichts, dann ist es nämlich weg. Oder ich kann irgendwas dazwischen haben, dass das Bild sich zu einem gewissen Grad sozusagen mit seinem Hintergrund mischt. Das ist hier so ein bisschen angedeutet, hier das ABC ist komplett opak und hier ist es mit, glaube ich, 50% oder so Transparenz auf den Hintergrund draufgelegt. Solche Dinge können natürlich nicht alle Dateiformate, nicht alle Bildverarbeitungssysteme. Idealerweise haben wir, wenn wir das ideal unterstützen wollen, pro Pixel unseres Bilds einen Alpha-Wert, einen Transparenzwert. Wir wissen also nicht nur die drei Farbwerte, sondern wir wissen auch, wie stark sich der mit dem Hintergrund mischt. Und es kann natürlich ein Wert sein, der 100% Transparenz oder 100% opak angibt oder irgendwas dazwischen. Und dann spricht man auch von dem, wenn wir jetzt zum Beispiel RGB als Basismodell haben und noch einen Alpha-Wert dazu nimmt, spricht man auch von einem RGBA-Farbmodell. Dann haben Sie also wirklich vier Werte pro Pixel. Dass das pro Pixel verschieden ist und nicht fürs ganze Bild eingestellt wird, macht auch Sinn, wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass Sie irgendwie ein Firmenlogo oder sowas bereitstellen wollen auf einer Webseite, das vor einem Hintergrund steht. Dann wollen Sie natürlich, dass das Firmenlogo frei steht und es hat ja vielleicht irgendwie eine unregelmäßige Umrandung, irgendwie ein Kreis oder Ellipse oder was auch immer, ist die Form. Und da, wo die Ellipse von dem Logo nicht ist, soll natürlich der Hintergrund durchschauen. Und da müssen Sie in dem Bild, da wo das Logo ist, Logoinformationen trägt, müssen Sie es opak machen und da, wo es der Hintergrund durchschauen soll, transparent. Und an manchen Stellen will man vielleicht auch einen Verlauf haben, dass es dann schrittchenweise weniger transparent wird zum Logo hin. Insofern macht so ein Alpha-Kanal sehr guten Sinn. Ja, und ich habe noch einen zweiten griechischen Buchstaben versprochen, ist das, nämlich das Gamma. Das ist aber was ganz anderes eigentlich. Also nicht so, dass es jetzt noch einen Gamma-Kanal gibt, sondern Gamma ist ein Wert, der sich eigentlich aus einer Formel sozusagen, die gleich auch noch kommt auf der nächsten Folie, in die Terminologie so hochgearbeitet hat. Das hängt im Prinzip damit zusammen, dass Ausgabegeräte Farben verschieden anzeigen. Es kommt eigentlich von Monitoren, klassischen Röhrenmonitoren, die verschiedene Phosphortypen haben konnten und die Charakteristik dieser Monitortypen, dieser Phosphorarten, die kann man mit diesem Gamma-Wert beschreiben. Das beschreibt sozusagen das Verhältnis zwischen dem Wert, den wir eigentlich anzeigen wollen und dem, was unser Monitor dann tatsächlich anzeigt nach einem bestimmten Zusammenhang, nämlich nach, ja, ich zeige vielleicht die Formel gleich mal, nämlich nach einem exponentiellen Zusammenhang. Also daher kommt es ursprünglich, dass wenn Sie einen Röhrenmonitor haben mit Phosphor als Leuchtstoff und Sie machen hier, haben hier die Steuerspannungen und wollen die Helligkeit dazu messen, dann ist es so, dass die Helligkeit eines Punkts sich nicht linear zur Steuerspannung verhält, sondern mit so einem exponentiellen Gesetz. Das heißt, wenn ich die Spannung hochsetze, dann wird der Punkt nicht direkt heller, sondern es hängt mit dieser, so zusammen, wie diese rote Kurve zum Beispiel andeutet. Und die mathematisch zu beschreiben, funktioniert so, dass ich sage, H ist die Spannung, der Helligkeitswert ist Spannung hoch Gamma. Und dieses Gamma ist der Wert, den sozusagen die Physiker dort eingeführt haben. Und dieses Gamma ist die Charakteristik des Monitors. Daher kommt dieser Wert. Und er hat auch ganz praktische Bedeutung, nicht mehr so sehr bei den Monitoren, aber zum Beispiel ist es so, dass bestimmte Betriebssysteme, Grafiksysteme von Betriebssystemen, bestimmte Annahmen über den Gamma-Wert machen. Und ganz klassisch ist, dass das Macintosh-Betriebssystem zum Beispiel einen anderen Gamma-Wert zugrunde legt als das Windows-System, 1,8 bzw. 2,2. Das bedeutet, dass das gleiche Bild, wenn Sie es einfach so nehmen und auf dem anderen System anzeigen, je nachdem, in welche Richtung Sie gehen, dunkler oder heller wird. Was für Farbdarstellungen insbesondere sehr unangenehm ist. Wenn man aber den Gamma-Wert des Bilds kennt, wenn man weiß, das ist auf einem Macintosh mit Gamma-Wert 1,8 erzeugt und das Bildanzeigeprogramm rechnet es entsprechend um, weil es weiß, ich bin jetzt auf Windows und habe einen Wert, aktuellen Gamma-Wert 2,2 und ein Bild, bei dem Gamma 1,8 gespeichert ist, dann kann ich die Helligkeit entsprechend nachkorrigieren und das Bild ein bisschen aufhellen, das sonst zu dunkel ausschauen würde. Und schon schaut das Bild wieder so aus, wie es bei dem Ursprung ausgesehen hat. Das heißt, das kann man an verschiedenen Stellen brauchen. Sie können es also in Bildbearbeitungsprogrammen, können Sie den Gamma-Wert fixieren, festlegen und sagen, wir haben jetzt das sozusagen als Gamma-Wert für dieses Bild als Referenz. Und insbesondere in Anzeigeprogrammen für bestimmte Dateiformate, die eben Gamma-Korrektur unterstützen, können Sie dann wirklich sagen, also Ping zum Beispiel macht das, können Sie sich darauf verlassen, dass das im Anzeigeprogramm eben entsprechend korrigiert wird, dass die Darstellung unabhängig vom zugrunde liegenden Gamma-Wert korrekt ist. So, ich denke, für heute reicht es an der Stelle ganz bestimmt. Ich möchte Sie nur mal bitten, einen Moment noch die Aufmerksamkeit dazulassen, nicht gleich rauszulaufen. Insbesondere diejenigen, die Nebenfach Mensch-Maschine-Interaktion haben, für die haben wir noch mal eine schnelle Ansage. Und dafür ist der Herr Wiethoff gekommen extra. Brauchen Sie den Beamer? Genau.